Hallo, und heute ist die Esther am Mikrofon von Queer Uferlos. Und heute gibt es eine besondere Sendung, denn vor 53 Jahren erschien in der Ausgabe des Sterns das Manifest Wir haben abgetrieben, in dem sich 374 Frauen öffentlich zu ihrem Schwangerschaftsabbruch oder zu ihrer Solidarität mit Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, ausdrückten. Das Magazin, das dieses historische Manifest veröffentlichte, wurde später von den Feministinnen der Emma wegen eines zutiefst sexistischen und rassistischen Covers verklagt. Und sie haben sich eben eingesetzt für Wunschkinder und auch für die Abschaffung des Paragraphen 218. Genau, damals wie heute haben sich Frauen öffentlich zu einer Straftat bekannt, die heute immer noch in unserem Gesetzbuch verankert ist mit dem Paragraph 218 und jedoch inzwischen unter bestimmten Voraussetzungen straffrei bleibt. Und der Mut dieser Frauen wird noch beeindruckender, wenn Frau sich die gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit deutlich macht. Und zwar war Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 keine Straftat. Und dagegen sie zu einer zu machen, dagegen stimmten Ende der 90er auch noch Horst Seehofer und Friedrich Merz. Okay, das ist jetzt keine Überraschung. Frauen durften ohne die Zustimmung ihres Mannes nicht arbeiten gehen. Und bis 1970 verbot der DFB uns Frauen offiziell das Fußballspielen. Im Kampf um den Ball würde die weibliche Anmut schwinden, so hieß es. Junge, Junge, die brauchen sich gar nicht so aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selbst. Wenn die Männer in den Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, weil da müssten die Frauen zu Hause waschen. So kommentierte damals der Fernsehmoderator des ZDF, Wim Tölke, im chauvinistischen Ton bei einem Spiel. Und eine der Spielerinnen musste sich von ihm auch sexistisch als Mutter verunglimpfen lassen. Und heute? Immer noch gehören Übergriffigkeiten und sexuelle Belästigungen für uns Frauensternchen zum Alltag. Jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner eine Frau Sternchen umzubringen. Und jeden zweiten bis dritten Tag passiert es in Deutschland ein Femizid, den die Medien dann als Familientragödie oder Eifersuchtsdrama verharmlosen können. Gerade wir Frauen, also gerade Frauen, die ein wenig älter sind als ich, scheuen sich oft davor, sich als Feministinnen zu bezeichnen, weil sie das Stigma vermeiden wollen, das in unserer patriarchalen Gesellschaft noch immer damit einhergeht. Aktuell diskutieren wir wieder über das häufig emotionalisierte Thema Schwangerschaftsabbrüche. Gerade hat ein Gremium von Expertinnen eine der wenigen Studien zum Thema Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht. Sie plädieren für eine Abschaffung des Paragraph 218, einen Weg für ungewollt Schwangere bis zur 12. Woche und eine Lösung im weiteren Verlauf zu späten Schwangerschaftsabbrüchen. Doch die Politik meidet das Thema aktuell wie der Teufel das Weihwasser, um der rechtspopulistischen AfD nicht noch mehr Wählerinnen zu schenken. Auf das Recht auf Selbstbestimmung können wir Frauen also noch lange warten. Eine, die im damaligen Deutschland in den Medien zu einer Stimme der zweiten Frauenbewegung stilisiert wurde, war die Journalistin Alice Schwarzer. Keine öffentliche Figur ist wohl bis heute so prägnant wie die Gründerin und Herausgeberin der Zeitschrift Emma. Zu Beginn war die Emma-Provokation über Jahrzehnte das feministische Sprachrohr und Augenöffner der zweiten Emanzipationsbewegung in Deutschland. Heute, nachdem die transfeindliche Haltung dieses Magazins bekannt wurde, prangten auch an den Redaktionsräumen der Satz Emma Turfs ins Klo. Doch damals zogen sie mit ihren Forderungen und vor allem Alice Schwarzer und ihren Wunsch nach Gleichberechtigung oder dem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch vor allem den Hass des etablierten bürgerlichen Patriarchats auf sich Und wie gesagt, heute stößt sie gerade in queerfeministischen Kreisen mit ihrer Haltung zur Transidentität, ihrem Rassismus gegenüber Muslimas und jungen männlichen Migranten und ihrer Haltung zum Kopftuch und Prostitution auf Ablehnung. In diesem Porträt habe ich versucht, die unterschiedlichen Facetten von ihr zu beleuchten, was für mich als junge lesbische Frau auch eine Gelegenheit ist, sie aus meiner Perspektive zu betrachten. Und jetzt hören wir das erste Lied, Who the Fuck is Alice? Genau, und jetzt haben wir uns ja schon namentlich quasi auf die Hauptperson unserer heutigen Sendung eingestimmt. Und wenn wir sie betrachten, fangen wir doch ganz am Anfang an. Und zwar wird die kleine Alice Schwarzer im Jahr 1943 in Wuppertal geboren. Und sie wächst in den letzten Kriegsjahren bei ihren Großeltern auf. Und in ihrer Biografie schreibt sie: Die Frauen in meiner Familie hatten kein großes Talent zur Mütterlichkeit. Und ihre Großmutter Grete Schwarzer, die jüdische Abstammung ist, ist eine sehr politisch engagierte und kämpferische Frau. Und sie macht auch im Nationalsozialismus mit ihrer mutigen Haltung keine Kompromisse. Sie verweigert den Hitlergruß, kauft in jüdischen Geschäften ein und empört sich nach dem Krieg, dass sie im Rathaus immer noch die gleichen Nazis sehe. Der Großvater Ernst Schwarzer dagegen, den die kleine Alice liebevoll Papa nennt, ist ein sanfter und sehr fürsorglicher Mann, der sich dadurch, dass sein Geschäft ausgebombt wurde, hingebungsvoll um seine Enkelin kümmert, ihr Fläschchen gibt, Windeln wechselt und ihr so gute Brei kocht, dass alle Mütter in der Umgebung fragen ihn um Rat. Und dieses Aufwachsen, wo klassische Geschlechterrollen umgedreht waren, das hat natürlich einen Einfluss gehabt auf die Enkelin. Und trotzdem hatte sie kein Verständnis für die Frau, also für ihre Großmutter, die hochintelligent war, jedoch Zeit ihres Lebens unter ihren Möglichkeiten geblieben ist, weil der Vater nur die Brüder studieren ließ, was sie im Leben lang nicht verziehen hat. Was Alice Schwarz auch sehr eindrücklich in ihrer Biografie schreibt. Und in dem kleinen Dorf, wo die Familie während des Krieges gestrandet ist, lebt sie eben mit gefälschten Papieren, muss unter den Nazis um ihr Leben fürchten und igelt sich eben ein, verlässt kaum noch das Haus. Ihr als Großstädterin fehlen ihre regelmäßigen Kinobesuche. Doch für diesen Schmerz, der sich auch in emotionalen Ausbrüchen entlädt, bei dem auch mein Teller kaputt geht, dafür hat die Enkelin überhaupt kein Verständnis. Sie bedauert ihren geliebten Großvater, der in ihren Augen leidet. Die Großmutter charakterisiert sie in ihrer Biografie als lieblos, streng, fast tyrannisch. Und in einem Nachwort ihres Buches, wie in dem Podcast Who the Fuck is Alice, den die SZ im Jahr 2023 gemacht hat, schreibt sie auch, dass sie wurde auch erzählt, dass sie eben im Vorwort eines Buches mal geschrieben hat, sie hätte verstanden, wenn der Großvater sie umgebracht hätte. Und in ihrem Lebenslauf schreibt sie eben auch, dass sie ihm ohne ihr noch ein paar ruhige Jahre gewünscht hätte. Und diese Äußerungen sind wohl der Gipfel ihrer internalisierten Misogynie. Und dadurch, dass sie in einem offenen Elternhaus aufgewachsen ist, bemerkt sie erst als junge Frau, also als sie dann auch gesellschaftlich eben als Frau gilt, dass ihr Grenzen gesetzt sind. Sie muss zum Beispiel darauf warten, wenn sie jemand beim Tanzen auffordert oder möchte nach der Schulausbildung als Schreinerin eine Ausbildung machen. Aber der Betrieb lehnt sie ab, weil es keine Damentoiletten dort gibt, wie sie in ihrer Autobiografie Lebenslauf schreibt. Und jetzt hören wir Diamonds are a Girl's Best Friend von Marilyn Monroe, weil die junge Alice Schwarzer für sie geschwärmt hat. Genau, dann gehen wir weiter in ihrem Leben. In Frankreich arbeitet sie als junge Journalistin und lernt dort auch ihren damaligen und langjährigen Lebensgefährten Bruno kennen. Und durch eben das der Beginn der französischen Frauenbewegung beginnt auch ihr feministisches Engagement. Und nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik möchte sie diese Idee irgendwie ja weitertragen, mitgestalten. Und eine der, wie gesagt, historischen wichtigen Aktionen, da ist eben heute das Datum, der 6. Juni 1971, ist eben, wir haben abgetrieben, und in welcher sich Frauen eben zu Solidarität mit Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch haben oder auch eben bekennen, einen Schwangerschaftsabbruch gehabt zu haben, was damit immer noch mit einer Angst verbunden ist, wie: Wird mein Mann auf diese Veröffentlichung reagieren? Werde ich vielleicht meinen Job verlieren? Also das sind alles reale Ängste, mit denen sich eben die Frauen, diese 374 Frauen beschäftigen müssen. Und Alice Schwarzer interveniert zum Beispiel, als beschlossen werden soll, nur mit Romy Schneider, die eine der berühmtesten Unterschreiberinnen dieses Manifest ist, nur mit ihr getitelt werden soll, schreitet Alice Schwarzer eben ein, weil ihr geht es um ein feministisches Kollektiv, und auch sie selbst unterschreibt die Kampagne, obwohl sie nie einen Schwangerschaftsabbruch hatte, aber ihr geht es um die Solidarität mit anderen Frauen und das Anprangern von Strukturen, die einen Schwangerschaftsabbruch betreffen. Genau wie vielen anderen Unterzeichnerinnen. Und bis heute ist dieser Angriff stark kriminalisiert und tabuisiert und stigmatisiert. Und auch heute lernen Medizinstudentinnen diesen nicht an der Universität, wie auch wenn sie sich später auf Gynäkologie spezialisieren. Und jetzt hören wir das nächste Lied, und zwar Non je ne regrette rien von Edith Piaf. Das war jetzt Non je ne regrette rien von Edith Piaf, passend zu Alice Schwarzers Jahren in Frankreich. Und jetzt machen wir eben weiter. Sie geht zurück nach Deutschland und kämpft dort als Journalistin in einer Männerdomäne. Und so soll sie zum Beispiel an ihrer ersten Arbeitsstätte, kriegt sie als ersten Arbeitsauftrag, über Karnevalskostüme zu schreiben. Und als sie am nächsten Tag mit der Reportage fertig ist und wieder im Büro steht, merkt sie, dass die Männer eigentlich gedacht haben, dass sie länger los sind. Und loswerden, ja, wollen sie dann auch als nächstes viele Kollegen bei Pardon. Und zum Abschied bekommt sie von einem von ihnen ein Bild von ihr als Wölfin mit zwei Babys an den Zitzen, was eben eine sexistische Anspielung sein soll auf die Wölfin, die eben Romulus und Remus der Legende nachgesagt hat. Und der gleiche Kollege sagt zu ihr am letzten Abend, dass sie ja eigentlich ganz nett sei, aber leicht frigide. Was aber leider frigide, was wohl in der Zeit, ja, was wohl daran liegt, dass sie in dieser Redaktion, die von einem extrem sexistischen Klima geprägt ist, was, worunter sie in ihrer Biografie auch leidet, weil sie eben in der Zeit, wo sie bei Pardon gearbeitet hat, mit keinem der Kollegen geschlafen habe. Und auch die Redaktion des Spiegels lehnt sie ab, obwohl Herausgeber Rudolf Augstein, der auch ihr journalistisches Vorbild war, sie unbedingt als Journalistin gewinnen wollte. Doch als sie erfährt, dass sich all ihre männlichen Kollegen gegen sie ausgesprochen haben, lehnt Alice Schwarzer das Jobangebot ab. Und berühmt wird sie dann über Nacht mit dem Streitgespräch mit der sexistischen Autorin Esther Villar. Diese hat nämlich auf dem Höhepunkt der zweiten Emanzipationsbewegung in Deutschland ein vor internalisierter Misogynie triefendes Werk, der sogenannte Dressierte Mann, geschrieben. Darin geht sie davon aus, dass der Mann eigentlich von der Frau unterdrückt wird. Und für dieses Werk wird sie von den Medien hofiert und von den Männern, die es sich im Patriarchat bequem gemacht haben, beklatscht, weil die klopfen sich auf die Schenkel und denken sich, ja, jetzt haben wir endlich einen Grund, uns über die Feministinnen lustig zu machen. Und Schwarzer stellt eben mit ihrem berühmten Satz, sie sind nicht nur Sexistin, sie sind auch Faschistin, macht ihre Haltung deutlich und erntet daraufhin das, was heute Shitstorm heißt. Und von den Medien wird sie danach verunglimpft sexistisch als Schwanz ab Schwarzer und Hexe mit dem stechenden Blick, die so viel Sex habe wie ein Laternenpfahl. Und aus Protest und weil die Medien sich nicht für ihre feministischen Themen interessieren, gründet sie ihre eigene Zeitung, die Emma, und muss später dann in den 90ern mit einem männlichen Kollegen darüber streiten, warum er nicht mit ihr über die Inhaltung ihrer Zeitung spricht, sondern nur über die Kleinanzeigen redet, in denen eben auch frauenliebende Frauen eine Partnerin fürs Leben suchen und der ihr Blatt abwertend als Lesbengazette bezeichnet. Und jetzt hören, ist Zeit für das nächste Lied und wir hören als nächstes Dumb Blonde von Dolly Parton. Sie betont in ihrer Arbeit und in ihrem Wirken zwar immer wieder, dass sie nicht für andere Frauen sprechen will, doch sie tut's immer wieder. Zum Beispiel kritisiert sie junge Frauen für ihre schambefreite Darstellung ihres eigenen Körpers. Etwa im Streitgespräch mit Verona Feldbusch. Doch damit übersieht sie total, dass sie ja selbst konservative Werte hochhält und Frauen vorschreibt, wie sie sich zu kleiden haben, um nicht durch den männlichen Blick sexualisiert zu werden. Und obwohl sie selbst als junge Frau verschiedene Formen sexueller Gewalt erlebt hat, wie zum Beispiel Catcalling, worauf sie ein Sommerkleid, das ihr eigentlich sehr gut gefallen hat, nicht mehr getragen hat, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, ist sie es doch, die Frauen erklärt, ja, sie hätten als Journalistin ja auch die Verantwortung, dass die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners im Gesicht bleibe. Wir Frauen tragen also die Verantwortung, nicht belästigt zu werden und nicht die Täterinnen, die sich ihr übergriffiges Verhalten bewusst machen müssen. Dieses Gift geben wir Frauensternchen seit Generationen an unsere Töchter weiter, dass ihre Klamotten eine Einladung zur sexuellen Belästigung wären und auch Ali Schwarzer hat das erfahren müssen und zwar ausgerechnet von im feministischen Idol Simone de Beauvoir während eines Interviews mit Sartre. Und es ist Sommer 1970, es ist sehr heiß und wie sie in ihrer Autobiografie beschreibt, rutscht der jungen Alice Schwarzer unbemerkt im Gespräch der Rock ein wenig, nein, es ist ein Strickkleid, das Strickkleid hoch. Und als Simone de Beauvoir das Zimmer betritt, erinnert sie ihren Partner kühl an die anstehende Pressekonferenz und mustert die junge Alice Schwarzer mit einem verachtenden Blick und wie sie es in ihrer Autobiografie beschreibt, sie versteht sofort. Da lässt sich der alte Sack von dieser Blondine im kurzen Rock zu einem Gespräch überreden. Und sie hat sich eben im Laufe ihrer Zeit mit jungen Feministinnen und auch jungen muslimischen Studentinnen angelegt in ihrer Diskussion über das Kopftuch und es gibt auch eine Videoaufzeichnung, wo sie, ja, eine junge Muslima rassistisch angreift aufgrund ihres Kopftuchs und dann noch höhnt, ja, ich dachte eigentlich nur ein Mann darf dich nicht anfassen und während sie gegen das sogenannte, wie sie es nennt, islamistische Kopftuch wettert, merkt sie gar nicht, dass sie damit Muslimas ihre Selbstbestimmung anspricht. Und an dem Tag der Podiumsdiskussion über das Kopftuch an der Goethe-Universität Frankfurt wird Ali Schwarzer auch gegenüber einer anderen Journalistin, Kola Mariam, hübsch übergriffig, die sie herablassend als Hübschchen bezeichnet und als sie diese dann darauf hinweist, erklärt Schwarzer nur, dass Colomayam doch süß sei, woraufhin die Journalistin auf Twitter kommentiert, mehr alter weißer Mann geht nicht. Wie das Magazin Weiß berichtete. In einer Talkshow reproduziert sie auch ohne mit der Wimper zu zucken den rassistischen Stereotyp der muslimischen unterdrückten Frau. Dabei lässt sie aus völlig außer Acht, dass Frauen in Ländern wie dem Iran oder den Afghanistan seit Jahrzehnten für sich selbst feministische Kämpfe austragen und dafür riskieren sie täglich verhaftet, vergewaltigt oder ermordet zu werden. Und sie stellen sich mutig vor ihre Töchter gegen den Kopftuchzwang, egal ob sie sie selbst tragen oder nicht, weil sie nicht gegen das Kopftuch kämpfen, sondern dafür, dass jede Frau selbst bestimmen darf, ob sie das trägt oder nicht. Alice Schwarzer allerdings nennt das Kopftuch die Flagge der Islamisten in einem Interview und vergleicht in einem anderen das Tragen eines Kopftuchs mit dem Tragen eines Judensterns. Und auch setzt sie an anderer Stelle die posttraumatische Belastungsstörung einer Sexarbeiterin mit der von KZ-Überlebenden gleich, was an Geschmacklosigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Dass bei ihren Veranstaltungen genau es aber diese Sexarbeiterinnen sind, die sie als Opfer des Patriarchats inszeniert, die sich von ihren Veranstaltungen distanzieren und sich von ihrem bevormundet fühlen, wie das Schild einer Demonstrantin zeigt, aus dem Artikel, wo drauf steht, Alice, halt doch mal die Klappe, das scheint sie allerdings nicht zu stören. Und wie Yasamin Ulfa Zedikusai in einem Artikel schreibt, ja, war eben Alice Schwarzers Feminismus schon immer ein weißer Feminismus und sie schreibt eben in ihrem Text, wo es eben heißt, dass Alice Schwarzer kein Vorbild für junge Migrantinnen ist aus dem Jahr 2022, dass eben junge Frauen mit einem Migrationshintergrund noch nie die Zielgruppe von Alice Schwarzer waren. Und auch in der queeren Community stößt sie seit ihrem populistischen Buch über Transidentität auf viel Ablehnung. So behauptet sie, dass es inzwischen in Deutschland 10.000 Jugendliche gäbe, die sich als transident identifizieren und dass es mehr weiblich geborene Menschen seien und diese nicht, wie sie selbst sagen, im falschen Körper geboren seien, sondern sich gegen die Frauenrolle wehren, die mit diesem Körper einhergehe. Und obwohl sie seit über 30 Jahren mit ihrer Frau Bettina Fichner zusammenlebt, welche sie 2018 geheiratet hat, bis zu ihrer Hochzeit wusste die Öffentlichkeit zwar, dass sie mit einer Frau zusammen ist, aber sie wusste nicht mit welcher, weil Alice Schwarzer immer gesagt hat, wir sind ein offenes Paar, aber kein öffentliches. Und in einem Interview mit dem AMAC erklärt sie, ich tauge nicht als Frontfrau für die Lesben, eher als Frontfrau für die heterosexuell lebende Frau, die die Frauen entdecken. Und sie stehe zu ihrer Beziehung zu einer anderen Frau, will sie in einem Interview mit dem AMAC am 19.06.2019 erklärt und habe da auch in ihrem privaten Umfeld nie ein Geheimnis draus gemacht. So, willkommen zurück bei Radio Lora auf der 92.4. Das war jetzt zwar nicht Katy Perry, aber dafür war es Pink mit ihrer Protesthymne Irrelevant, die sie geschrieben hat, nachdem das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in den USA gefallen ist, wo es dann hieß, dass die verschiedenen Staaten entscheiden dürfen, wie sie das juristisch handeln. Und indem sie eben viele gesellschaftliche Problematiken in den USA, die es aber auch hier in Deutschland gibt, anspricht, wie die mörderische, rassistische Polizeigewalt oder eben das, den Verlust von dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und wir sprechen heute eben am 6. Juni, 53 Jahre nach Wir haben abgetrieben, über Alice Schwarzer. Und Themawechsel jetzt, und zwar zu ihrem Liebesleben. Und da war lange nichts bekannt, bis eben ihre Ex-Partnerin Waltraud Schade an die Öffentlichkeit gegangen ist mit Details aus der toxischen Beziehung zu Alice Schwarzer. Und sie hat eben erzählt, dass sie zum Beispiel häufiger ausgeflippt ist, wenn sie nicht mit ihr schlafen wollte. Und dann ist sie, wie Schade erzählt, du bist aus dem Zimmer gestürmt und in deiner Wut hast du alle gusseisernen Pfannen von heruntergerissen, sagt sie. Und einmal hat sie auch mit Seife nach ihr geworfen und ihre Wutausbrüche hat sie dann mit ihrem Temperament gerechtfertigt, wie Schade erklärt. Und ich war überrascht, dass sie sich in ihrer Biografie so darstellt, wie ich sie nicht erlebt hatte. Ich finde, Alice Schwarzer hat in unserer Beziehung nicht das gelebt, was sie als Feministin 40 Jahre verkörpert hat, machte Schade deutlich. Die Berlinerin hat im Jahr 2015 eben ihre Erinnerungen an diese toxische Beziehung mit Frau Schwarzer, in der sie unterdrückt und bevormundet wurde, in dem Buch Tango mit Alice veröffentlicht und sagte gegenüber der dpa, ich erinnere mich, dass es Alice Schwarzer war, die verlangt hat, das Private als Politisches zu betrachten. Soll Alice Schwarzer nicht nach ihren eigenen Ansprüchen gemessen werden? Der Anwalt von Alice Schwarzer hat jedoch erklärt, dass sie gegen das Buch juristisch vorgeht und dass seine Mandantin ein Recht auf Privatsphäre hätte und Details aus einer Jahrzehnten zurückliegenden Beziehung niemanden mehr interessieren würden. Auch gegen das Buch Alice Schwarzer, eine kritische Biografie von Basha Mika, hat sie sich gewehrt, die sich bald als ihre Lieblingsfeindin bezeichnete, wie in dem SZ-Podcast Who the Fuck is Alice klar wurde. Und genau, darüber haben eben zwei Journalistinnen der SZ im Podcast Who the Fuck is Alice berichtet. Und ich kann mir vorstellen, wie es auch schon viele andere Journalistinnen vor mir geschrieben haben, unter anderem auch wie es eben auch viele andere Journalistinnen vor mir geschrieben haben, dass diese Jahre in der Öffentlichkeit, in der sie als Frau in dieser männerdominierten Nachkriegszeit für Feminismus eingestanden ist, sie hart gemacht haben und dass sie dadurch die Empathie mit dem Menschen verloren hat, für die sie ursprünglich mal in den Kampf gezogen ist, und zwar nämlich für uns Frauen. Und in meinen Augen war sie so lange den Aggressionen des Patriarchats ausgesetzt, dass sie sich, um sich zu beschützen, wie ein Chamäleon, es sich in dieser Machtposition gemütlich gemacht hat. Und das ist ein Fehler, den wir weiße christliche Frauen häufig machen, weil wir eben denken, dass wenn wir uns verhalten wie ein weißer Heteroman, wir dadurch irgendwie Macht bekommen. Und wer ihr Kritik entgegenbringt, wird diffamiert, beschimpft, ignoriert oder müde belächelt. Vielleicht ist das auch der Grund, als im Jahr 2023 zwei SZ-Redakteurinnen, und zwar Susan Dihangard und Gabi Hertel, für den Podcast Who the Fuck is Alice nach Wegbegleiterinnen gesucht haben, kaum welche gefunden haben, die bereit waren, über Alice Schwarzer zu sprechen. Denn Alice Schwarzer für ihre feministischen Verdienste nicht die Füße zu küssen, gilt als Majestätsbeleidigung. Und sie gibt sich dann auch gerne in die Opferrolle, sodass die Kritik einfach an ihr abzuprallen scheint, ohne zuzuhören. Das ist auch was, was viele Journalistinnen von vor mir schon analysiert und geschrieben haben. Und eindrücklich ist da eine Szene in einem Wiener Streitgespräch mit Peter Hübner, welches am 27. Februar 2023 von der österreichischen Arbeiterkammer auf YouTube hochgeladen wurde. Und zwar, da übergeht sie in ihrer Arroganz eine gebürtige Iranerin. Und Die hat Kritik an ihrer Darstellung der Ereignisse der Revolution im Jahr 1979 geübt und sie sagt zu ihr, sie haben erklärt, die dritte Generation der Migrantinnen sei schlechter integriert als die zweite, haben aber keine Gründe genannt. Sie sind Mitglied dieser Gesellschaft, fragen Sie sich warum. Und was macht Alice Schwarze? Sie nimmt einfach die nächste Rednerin dran. Und jetzt hören wir Show Some Respect von The Queen of Rock'n'Roll.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
So, das war Show Some Respect von Anime Bullock, einer queeren Ikone, die im vergangenen Jahr leider in Zürich im hohen Alter von 83 Jahren verstorben ist. Und jetzt geht's eben weiter mit unserer Sendung auf Lora 92.4. Und der nächste Punkt ist einer, den auch schon viele Journalistinnen von mir analysiert haben, und zwar, dass Alice Schwarzer eben irgendwann keine gesellschaftliche Außenseiterin mehr war, sondern wahrscheinlich auch durch ihren Beruf als Journalistin zu einer prominenten Medienfigur geworden ist. Sie hat für die Bild-Zeitung Werbung gemacht, wirft vor allem nach der Silvesternacht in Köln mit ihrem Rassismus und ihren transfeindlichen Narrativen dann Jahre später um sich und philosophiert freundlich lächelnd im rechtspopulistischen Jargon über den politischen Islam und steht auch beim Thema Steuerhinterziehung vielen vermögenden, prominenten Männern in nichts nach. Und in jüngster Zeit hat sie auch beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine ihre kremlischen Verschwörungstheorien zum Besten gegeben. Es wäre eigentlich ein Stellvertreterkrieg zwischen USA und Russland, laut Alice Schwarzer. Und sie demonstriert mit Sarah Wagenknecht für den Frieden, aber ganz sicher nicht für den Frieden der Ukrainerinnen, wie ihr auch Anton Hofreiter während eines Streitgesprächs in der Bild deutlich machen will. Aber Alice Schwarzer stellt sich taub für seine Kritik. Ihre Haltung irritiert, wenn ich bedenke, dass sie in einem Europa aufgewachsen ist, das gesehen hat, was passiert, wenn die Welt sich den Aggressionen eines fanatischen Massenmörders und Diktators beugt. Über all diese Themen hätte die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zu ihrem 80. Geburtstag sprechen können. Stattdessen gab es von Sabine Deflinger zwischen 2020 und 2022 einen gedrehten Dokumentarfilm, also den hat sie zwischen 2020 und 2022 gedreht, Alice Schwarzer, bei dem das Original eifrig mitwirkte und auch eine wohlwollende Doku aus dem November 2022, und zwar die streitbare »Wer hat Angst vor Alice Schwarzer?« Das war eine Produktion der ARD, in der die Kritik auf den zweiten Blick nur wie ein leiser Windhauch wirkte. Ein zweiteiliges Biopic unter dem Namen Alice nahm uns damit auf eine Heldinnenreise der jungen Alice Schwarzer bis zu ihrer ersten Ausgabe in Paris, in der alles so passiert war, wie sie es in ihrer Autobiografie Lebenslauf und später Lebenswerk geschrieben hat. Als wenn sie das Drehbuch verfasst hätte. Doch leider gehen nicht alle Heldinnengeschichten gut aus und von diesem Glanz ist wenig übrig geblieben. Oder um aus Sarah Bossetti offenen Brief an Alice Schwarzer zu zitieren, den sie nach ihrer Petition für den Stopp einer Waffenlieferung in der einen Stopp der Waffenlieferungen in die Ukraine veröffentlichte: Wenn ich mal groß bin, will ich nicht so werden wie sie. Und das war meine Sendung heute für den 6. Juni 2024 zu 53 Jahre. Wir haben abgetrieben. Ein Manifest, das immer noch sehr aktuell ist. Und jetzt habe ich noch was von meinem Kollegen, und zwar die Rezension eines Theaterstücks. Und hören Sie selbst.
Ach, Kunst. Die Katze auf dem heißen Blechdach im Deutschen Theater Berlin. Schwul oder nicht, krank oder gesund, Liebe oder Ekel, impotent oder depressiv? Wer wird der Haupterbe, während der zukünftige Erblasser Big Daddy seinen 65. Geburtstag zelebriert, angewidert von den Lügen, die seine Familie zusammenhält? Der erfolgreiche Alte buhlt um die Aufmerksamkeit seines jüngsten Sohns Brick, der seinen Job als Sportmoderator hingeschmissen hat, um sich ganz dem Alkohol zu widmen, kein Interesse am Lebenswerk des Vaters. Der ältere Sohn dagegen hat als Anwalt bereits im Detail die Führung des Unternehmens geplant. Mit seinen 5 Kindern will er den jüngeren Bruder ausstechen, der am Sex mit seiner Frau wohl kein Interesse mehr und auch keine Kinder zu präsentieren hat. Big Daddys Geburtstag fördert die Gefühlslage zutage, während Big Mama versucht zu retten, was noch zu retten ist. Eine ganz normale amerikanische Familie in den 50ern? Der Autor hatte wohl eher die Upper Class im Auge und seine eigene Geschichte. Der Filmhit aus 1958 mit Elizabeth Taylor und Paul Newman in den Hauptrollen wird wenigen der Besucher des Deutschen Theaters Berlin noch in Erinnerung gewesen sein, wo dieses Theaterstück bereits im Dezember 2023 seine Premiere hatte. Mit erstklassiger Besetzung übrigens. Big Daddy wird von Theaterstar Ulrich Mattes überzeugend gegeben, rauscht die Psychokiste in 2 Stunden über die Bretter der 4-stufigen Bühne. Szenenwechsel passiert durch raffiniertes Spiel mit Licht und Nacht schwarz. Im anschließenden Gespräch mit interessierten Besuchern schilderten die Darstellenden das Ringen um zeitgemäße Wortfindungen am Beispiel von Bumsen. So die Übersetzung aus dem Amerikanischen. Schließlich stimmte der Vertreter des Theaterverlags doch dem heute gängigen Vögeln und Ficken zu. Tennessee Williams, der bürgerlich übrigens